Gast im Autofon-Podcast sind die frisch gebackenen Gewinner der Plakadiva in der Kategorie Sonderpreis für den besten Einsatz von Autofon zum gesellschaftlichen Nutzen. In diesem Jahr ging er an Terre de Femme und zu Gast sind Sina Tonk und Nastassja Wachsmuth von Terre de Femme. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
Ihr wart gestern die Ersten auf der Bühne.
Was war es denn?
Ja, ist sehr spannend und auch eigentlich ganz toll, so den Abend beginnen zu dürfen. War uns sehr gefreut.
Ihr habt eine sehr starke Autofon-Kampagne gemacht, die, glaube ich, vielen Leuten, als es gestern gezeigt wurde, so den Gänsehaut, den Rücken haben runterlaufen lassen, wie auch immer. Denn es ging ja um sexuelle Belästigung, es geht um sexuelle Belästigung. Und für die, die sie nicht gesehen haben sollten, könntet ihr kurz beschreiben, was man dort sieht?
Klar, gerne. Also wir haben in Bremen, in Berlin und in München hinter Frauenstatuen große Plakate aufgehangen und die Motive fotografiert, weil diese drei Frauenstatuen ein besonderes Merkmal haben. Und zwar sind die Brüste ganz golden, weil sie so viel begrapscht, kann man schon sagen, wurden. Und auf den Plakaten hinter den Motiven steht, sexuelle Belästigung hinterlässt Spuren. Und das war auch der Sinn der Kampagne, Aufmerksamkeit gegen sexuelle Belästigung zu erzeugen.
Was ich als Außenwerber total eindrucksvoll fand, war diese, ja, es wird einem klar, was da passiert. Also Symbolik sozusagen für etwas, wo man dann dreimal, viermal überlegt und sagt, boah, wenn das sozusagen, macht man sich ja normalerweise gar nicht klar, warum das so ist, bei so Statuen. Und dann sieht man, aha, was geht da im Menschen eigentlich vor? Die Botschaft ist eindeutig. Kann man so ein trauriges Thema, wie das, was ihr da beschrieben habt, auch in Zahlen fassen?
Ja, das kann man. Also wie du auch gerade gesagt hast, an den Statuen sieht man symbolhaft auch, wie Frauen betroffen sind. Und es gibt auch Zahlen dazu, die besagen, dass 2 von 3 Frauen sind einmal in ihrem Leben betroffen von sexueller Belästigung. Dazu muss man sagen, dass die Zahlen auch schon etwas älter sind. Ich denke, wenn wir jetzt heute neuere Studien dazu machen würden, Umfragen, könnte das vielleicht auch nochmal anders ausfallen. Es gab jetzt vor kurzem erst einen Hinweis vom Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen, dass die Zahlen der Anrufe gestiegen sind, also dass noch viel mehr Frauen als im Vorjahr dort anrufen und Beratung brauchen zum Thema geschlechtsspezifische Gewalt. Wir haben auch gesehen, dass im Jahr 2023 die Fälle von häuslicher Gewalt angestiegen sind. Die Zahl für 2024 haben wir noch nicht, die werden jetzt demnächst veröffentlicht. Also das ist schon ein großes Ausmaß, 2 von 3 Frauen betroffen von sexueller Belästigung. Und wenn man dann die einzelnen Frauen befragt, dann sind die auch mehrfach betroffen.
Dann, wenn man sich so anguckt, wie so die gesellschaftliche, in Anführungszeichen, Verteilung ist, soweit ich mich erinnere, ist es ja ein Problem, was durch alle Ethnien, alle Bevölkerungsschichten und alle Einkommensklassen geht, oder?
Ja, das geht durch alle gesellschaftliche Schichten. Jede Frau kann betroffen sein davon. Und man kann vielleicht auch beim Thema häusliche Gewalt manche Altersgruppen herausdefinieren, wo mehr Betroffenheit ist. Aber auch gerade beim Thema sexuelle Belästigung, das geht durch alle Altersklassen und es betrifft keine bestimmte Bildungsschicht, keine bestimmte soziale Schicht, sondern jede ist betroffen, kann betroffen sein.
Bei Terre de Femme nicken wahrscheinlich die meisten der Hörerinnen und Hörer jetzt wissend. Markenbekanntheit habt ihr. Ich glaube, es gibt wenig Organisationen, die man vom Namen her so gut kennt. Aber ehrlich gesagt, ich zum Beispiel weiß im Detail viel zu wenig über das, was ihr eigentlich tut. Was müssen denn die Hörerinnen und Hörer über eure Organisation wissen?
Also, Terre de Femme gibt es seit über 40 Jahren, wurde 1981 gegründet und wir setzen uns gegen alle Menschenrechtsverletzungen ein, die Mädchen und Frauen aufgrund ihres Geschlechts erleben. Also alle Menschenrechtsverletzungen, die Mädchen und Frauen, weil sie Mädchen und Frauen sind, erleben. Wir setzen uns dagegen ein mit Öffentlichkeitsarbeit, dieser Kampagne zum Beispiel auch, Projekte, aber auch natürlich Lobbyarbeit. Wir gehen in die Politik und wir verlangen dann auch gesellschaftliche Impulse und Änderungen in den Gesetzen. Und unsere Themenschwerpunkte sind mehrere. Wir setzen uns gegen weibliche Genitalverstümmelung ein, gegen Gewalt im Namen der Ehre und Zwangsverheiratungen. gegen Frauenhandel und Prostitution. Wir setzen uns für sexuelle und reproduktive Rechte von Frauen ein, für Gleichberechtigung, Integration und natürlich das Thema der Kampagne gegen häusliche und sexualisierte Gewalt setzen wir uns auch ein.
Ich habe eine sehr spannende Forderung von euch gelesen, und zwar an die Bundesregierung und die Nutzung des Sondervermögens. Das fand ich super interessant, ist ja total aktuell. Da steht, sie soll unter dem Blickwinkel, was wird damit für die Frauen gemacht? Also was ist drin in Infrastruktur, in diesem Infrastrukturpaket für Frauenrechte, welche Investitionen sorgen für Gleichstellung? Alles Fragen, die man aus dieser Sicht, aus eurer Sicht sozusagen, an die an dieses Sondervermögen stellen soll. Habt ihr schon Feedback gekriegt auf eure Vorschläge?
Bislang haben wir noch kein Feedback gekriegt, aber wir bleiben dran. Ja. Für uns war es wichtig, mit der Forderung nochmal ganz deutlich zu zeigen und auch aufzufordern, dass viel, viel mehr für Gleichstellung getan werden muss. Wenn wir uns auch gerade die Zahlen, die ich schon genannt hatte, zum Thema geschlechtsspezifische Gewalt anschauen und dann gucken, wie viel Geld dann eigentlich da reinfließt, um Frauen zu schützen und um die Gewalt auch präventiv zu bekämpfen, dann ist es einfach viel, viel zu wenig. Und für uns war es wichtig, man kann jetzt von diesem Sondervermögen halten, was man will, das ist auch nicht unsere Aufgabe, aber zu sagen, wir müssen Geld in die Hand nehmen, um Gleichberechtigung voranzutreiben und um Frauen vor Gewalt zu schützen. Das ist ganz wichtig. Und natürlich werden wir da auch in den nächsten oder in den kommenden Monaten und Jahren und auch an die Große Koalition herantreten und mit unseren Forderungen versuchen, auch Dinge zum Besseren zu ändern.
Gibt es denn sowas wie eine feministische Wirtschaft? Kann man sagen, dass es da eine Rolle gibt, die die Frau anders, künftig anders spielen kann? Gibt es einen anderen Blickwinkel, andere Perspektive, andere Logik oder verändert?
Also ich würde jetzt sagen, es ist schön und es ist auch eine tolle Chance, dass es jetzt eine Frau ist, die in diesem Amt walten kann und gestalten kann. Wirtschaftspolitik kann feministisch sein, wenn man es danach ausrichtet. Es gibt so kleine Beispiele, wenn man sich überlegt, wie sieht denn eigentlich die Besetzung in den Führungsetagen aus? Für was wird Geld in Deutschland ausgegeben? Was wird auch subventioniert? Besteht da auch eine spezielle Förderung für Frauen und für Frauenrechte? Da kann man sicherlich einiges tun. Und muss man auch einiges tun.
Wir haben ja in Zeit, über 100 Tagen in den USA einen Präsidenten, der weltweit alles zurückzudrehen scheint, was so mit Gleichberechtigung, mit sexueller Vielfalt und anderem zu tun hat. Interessanterweise beugen sich ja auch deutsche Firmen dem, die in den USA engagiert sind. Man hat so manchmal ein bisschen den Eindruck, wir wären zurückkatapultiert ins 19. Jahrhundert. Wie ist denn euer Blick auf sowas?
Ja, also ich glaube, wenn man den Präsidenten der USA, Trump, so ansieht und wenn man weiß, dass er ein verurteilter Sexualstraftäter ist und dass das nicht die Leute hindert, ihn trotzdem zu wählen, da kann man eigentlich nur als Frauenrechtsorganisation etwas deprimiert werden, weil es scheint ja noch nicht mal ein Imagekratzer zu sein, sowas. Und natürlich alles, was Frauenrechte anbelangt, wird ziemlich konsequent zurückgedreht. Da braucht man ja nur an das Abtreibungsrecht in den USA zu denken. Da sieht es eher sehr düster aus und eigentlich sehr besorgniserregend.
Ich denke, wir haben einiges oder wir haben vieles wurde schon erreicht für Gleichberechtigung, für Frauenrechte. Aber die derzeitige politische Entwicklung, ob das jetzt weltweit ist, wenn man da bestimmte Länder anguckt oder auch in Deutschland, wie Wahlergebnisse sich verändert haben, dass einfach viel konservativer gewählt wird und leider auch rechtspopulistisch, das ist wirklich besorgniserregend, weil diese Richtungen, also gerade natürlich auch die rechtspopulistische, greift Menschenrechte an, greift Frauenrechte an, ist frauenfeindlich, hat ein sehr rückwärtsgewandtes Frauenbild. Und das wird auf jeden Fall eine Herausforderung in den nächsten Jahren, sich da gesellschaftlich auch entgegenzustellen und dann auch noch weitere, also nicht, dass die Uhr zurückgedreht wird, sondern dann auch noch weitere Erfolge zu erzielen für die Gleichberechtigung.
Wie sieht denn das in Deutschland eigentlich im Vergleich zu anderen Ländern aus? Über USA haben wir gerade schon kurz geredet. Wenn man so das mal vergleicht mit anderen europäischen oder generell anderen Staaten, wie steht in Deutschland da, was Frauenrechte angeht? So kann man so ein Ranking aufstellen?
Es gibt Rankings, also wenn man auch, es gibt auch in Europa gibt es Rankings, es gibt auch weltweit Rankings, wo da jetzt genau Deutschland steht, das kann ich dir aktuell nicht sagen. Es ist auf jeden Fall nicht auf den hintersten Plätzen, sondern eher auf den vordersten. Kommt auch immer noch mal an, in welchem Bereich man vergleicht. Es gibt durchaus Länder, die viel weiter sind. Wir hatten ganz kurz auch schon mal das Thema Abtreibungsrechte. Da hat Deutschland einfach ein sehr rückwärtsgewandtes, sehr altes, restriktives Recht, beziehungsweise das Thema Abtreibung oder Schwangerschaftsabbruch ist im Strafgesetzbuch verankert. Das heißt, grundsätzlich ist eine Abtreibung illegal. Ja, sie ist rechtswidrig und sie ist nur unter bestimmten Bedingungen straffrei. Und da sind andere Länder, vielleicht auch manche, von denen man es gar nicht erwarten würde, schon viel, viel weiter und haben Abtreibung legalisiert, haben das Frauen ermöglicht, haben dann auch das Stigma von dem Thema genommen und Frauen können damit selbstbestimmt über ihren Körper entscheiden. Und da, wir hatten jetzt in der letzten Legislaturperiode große Hoffnung in die Politik, auch zusammen mit Terre des Femmes, zusammen mit anderen Organisationen, dass wir da was voranbringen und es ist dann auf den letzten Metern gescheitert. Also da sind wir noch weit zurück. Wenn wir auch das Thema Schutz vor Gewalt anschauen, dann gibt es da auch Länder in Europa, wie zum Beispiel Spanien, die viel weiter sind, wenn es um die Bekämpfung von Femizide geht. Die haben schon sehr früh angefangen, bestimmte Gesetze zu erlassen. Und da ist auch die Zahl der Femizide, also der Tötungen von Frauen, weil sie Frauen sind, ist zurückgegangen. Und da muss Deutschland sich auch noch nicht nur viel mehr ein Beispiel nehmen, sondern es muss auch endlich umgesetzt werden. Das kann nicht sein, dass da dass Politik da Frauen einfach ja, schutzlos lässt.
Wir sind ja heute hier, weil wir über eure Kampagne reden. Und dafür ist ja eigentlich der öffentliche Raum ideal. Ihr habt gerade gesagt, auf diesen Motiven sind Statuen, wo man die Belästigungen sozusagen komplett nachvollziehen kann. Das ist ja auch so ein wichtiges Thema, glaube ich, weil das Motiv unübersehbar und unumgehbar im öffentlichen Raum gebracht wird und einfach gezeigt wird. Ist das der Grund, warum ihr Out of Home als Medium eingesetzt habt?
Ja, also die Motive waren natürlich unglaublich scharf, stark und die waren natürlich scharf auch. Und die haben halt auch nur mit einem Bild funktioniert. Ne? Das ist dann auch ideal für Out of Home. Es ist genau das, was wir wollten, dass man das Unsichtbare sichtbar macht. Und das konnte mit einem Foto einfach gut glücken. Und da war Out of Home natürlich auch die erste Wahl. Also so musste das dann auch gespielt werden. Ich glaube auch, dass man manchmal ein bisschen Out of Home vielleicht unterschätzt oder man denkt immer, dass auch zum Beispiel junge Leute, die wir ja auch erreichen wollen mit dieser Kampagne, das ist so ein banaler Satz, aber sie sind die Zukunft, beziehungsweise da kann man sicherlich auch nochmal irgendwie ein Bewusstsein schaffen, das vielleicht ein Leben lang anhält und dann gesellschaftliche Impulse geben. Aber ich glaube auch, dass junge Leute nicht immer nur über Social Media erreichbar ist, wie das manchmal auch vermutet wird, sondern eben unglaublich viele auch unterwegs sind in öffentlichen Verkehrsmitteln, die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen und unglaublich lange dann vielleicht auch auf eine Bahn oder eine S-Bahn warten und vor einem Plakat stehen. Mhm. Und wenn man dann dieses eindrückliche Motiv dann auch hat oder wenn man auch Digital Out of Home nutzt, da, ich glaube, das hat natürlich auch mit der Erfolg der Kampagne, weil so viele Leute dann so stehen geblieben sind und es gesehen haben. Also es war wichtig.
Und wie sah eure Medienstrategie insgesamt aus?
Da müssen wir leider so ein bisschen passen, weil wir hatten ja das große Glück, dass Scholz & Friends mit uns zusammengearbeitet hat. Und es ist ja so gelaufen, dass Scholz & Friends mit dieser sehr, sehr, sehr schönen Idee auf uns zugekommen ist und wir dann gemeinsam daran gearbeitet haben, wie das am besten passen könnte. Und dann vertrauen wir einfach auch Scholz & Friends, die Mediastrategie zu machen. Da haben wir auch tatsächlich die Kapazitäten und vielleicht und sicherlich auch nicht die Expertise dazu. Da kann ich nicht so viel sagen.
Vielleicht an der Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön an Scholz & Friends dafür, genau, dass sie die Kampagne für uns pro bono umgesetzt haben. Wir als spendenfinanzierte Organisation, wir können uns und dürfen uns oder ja, können uns das einfach überhaupt nicht leisten.
Gab es denn Feedback auf die Kampagne?
Ja, unglaublich vieles und eigentlich durchweg positives Feedback. Auch manchmal trauriges Feedback. Wir hatten ja auch das Glück, einige Preise zu bekommen, unter anderem eben Plakadiva. Aber was mich immer wieder sehr erstaunt ist, nachdem man die Kampagne vorstellt, kommen unglaublich viele Frauen auf uns zu und erzählen die eigene Geschichte. Und das ist was ich vielleicht am Anfang gar nicht so erwartet hatte, weil das natürlich eine Kommunikationsmaßnahme war und so weiter. Aber das meine meinte ich ja auch gestern bei der Preisverleihung bei Placa Diva, aber jede Frau erinnert sich sehr genau daran, wann es passiert ist, wie es passiert ist und hat noch diese Geschichte, trägt noch diese Geschichte in sich. Und das sind dann Geschichten, die man uns auch zugetragen hat, die man, wo man uns auch nochmal bestärkt hat, dass es gut ist, dass diese Kampagne ist. Und gut, die, es gibt auch immer ein paar Kritiker, aber das sind dann, ja, keine Ahnung, so Leute, die denken so, oh, die Feministinnen, die wollen uns jetzt auch noch verbieten, Frauenstatuen zu begreifen, aber das kann man nicht so ernst nehmen irgendwie.
Nee, und beziehungsweise auch nochmal sehen, dass dann vielleicht die Kampagne auch einfach nicht richtig verstanden wurde oder verstanden werden wollte. Und wir haben auch gestern nochmal gutes oder wirklich tolles Feedback bekommen bei der Preisverleihung, auch wieder von Frauen, die sich nochmal bedankt haben, dass wir die Kampagne gemacht haben. Und wir haben auch selber, als wir dann von euch den Preis verliehen bekommen haben, ja auch in die Gesichter sehen können, als wir gesprochen haben und da einfach nochmal wirklich bei den Sätzen gesehen, die wir dazu gesagt haben, von den Frauen dann teilweise nicken oder wie sich die Gesichtszüge verändert haben. Und ich finde, da merkt man nochmal, wie wichtig das ist, dass wir diese Kampagne umsetzen konnten.
Absolut. Aber ich muss auch sagen, auch ein paar Männer sind auf uns zugekommen und haben gesagt, danke für die wichtige Arbeit. Also es ist nicht nur, nicht nur Frauen und nicht, die uns Zuspruch geben, natürlich auch Männer und die sind ja auch Allies in dieser wichtigen Sache.
Na klar. Ihr macht ganz viel, habe ich gesehen. Ihr macht Aktionen zu wichtigen Jahrestagen, ihr macht Kundgebungen, ihr macht Kampagnen natürlich, ihr macht ein Filmfestival, noch viel mehr. Was wird denn das nächste sein, was wir von Terre de Femme hören werden?
Ja, leider können wir dazu nichts Konkretes sagen, aber wir sind immer offen für Angebote. auch da sind wir ein bisschen darauf angewiesen, dass Kreativagenturen auf uns zukommen und Lust haben, mit uns zu arbeiten. Wir sagen auch meistens immer ja und freuen uns, aber es ist dann auch relativ kurzfristig, beziehungsweise das Thema und die Umsetzung und alles muss passen. Und wie Sina schon erwähnt hatte, wir können einfach nicht als spendenbasierte Organisation proaktiv so viel Geld in die Hand nehmen. Das würden unsere Spenderinnen und Spendern vergraulen und auch zu Recht. Wir setzen die Gelder ein für die politische Lobbyarbeit und freuen uns, wenn wir auch aufmerksamkeitsstarke Kampagnen geschenkt bekommen.
Also dann nehmen wir das hier als Aufruf an unsere Hörerinnen und Hörer.
Ja, wenn Sie
vor allem die Kreativagenturen.
Sehr gerne.
Bitte geht auf Kreativagenturen zu.
Aber natürlich wir haben auch dieses Jahr ein Filmfest, das auch läuft und auch die Kundgebung zum 25.11. zum Internationalen Tag Nein zu Gewalt an Frauen, auch die steht schon wieder fest und natürlich andere Projekte, die wir laufend umsetzen.
Okay, ganz zum Schluss habe ich noch ein Thema, was mir tatsächlich Kopfzerbrechen bereitet und wir haben viele tolle, engagierte Frauen bei uns unter den Verbandsmitgliedern, denen wir gerne noch mehr Sichtbarkeit verschaffen würden. Und mal ein Tipp an die, die Sichtbarkeit für Frauen ja beruflich betreiben. Wie sollen wir das angehen?
Ja, einfach mal schauen, was umgesetzt wird, wie ausgewählt wird und dann auch mal ganz gezielt schauen, wählen wir 50-50 aus? Also sind da jetzt mehr Männer, verschaffen wir mehr Männern Sichtbarkeit und dann einfach zu sagen, nee, wir wollen beispielsweise jetzt 50-50, wäre sehr toll, ja, wäre wünschenswert, andere zurücktreten zu lassen und dafür dann Frauen Sichtbarkeit geben. Ja.
Ganz lieben Dank. Das waren Sina Tonk und Nastassja Wasmuth im Autoform-Podcast. Schön, dass ihr da wart. Die beiden sind die frisch gebackenen Gewinner der Placa Diva in der Kategorie Sonderpreis für den besten Einsatz von Autoform zum gesellschaftlichen Nutzen. Herzlichen Glückwunsch nochmal.
Vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass wir da sein durften.